Zwei Grundsteine für dein Lebenshaus ist ja diese kleine Serie. Das erste war die Berufswahl und das zweite die Wahl deines Ehepartners. Und wir hatten letzten Sonntag Teil 1, heute Teil 2 und ich möchte damit auch abschließen. Ich hatte ja auch ein bisschen von mir persönlich berichtet am vergangenen Sonntag. Danke, Schatz. Wie ich halt meine Beziehungen begonnen hatte, bevor ich gläubig geworden bin. Und das war nichts anderes, wie es jeder andere auch gemacht hat. So habe ich es gesehen, so habe ich es gelernt, so habe ich es übernommen, so habe ich es praktiziert. Und wenn ich nicht Jesus kennengelernt hätte, wäre das so weitergegangen. Und ja, ich hätte keine Ahnung, was da draus geworden wäre. Also der Durchschnitt der Gesellschaft. Aber dem Herrn sei Dank, er hat auch in diesem Bereich dann Stück für Stück mit seinem Heiligen Geist reingeleuchtet. Er tut es ja sehr gnädig, aber doch sehr gezielt. Ich habe mich ja zum Herrn bekehren dürfen mit 18 Jahren. Da stand ich in der Beziehung. Ich habe diese Beziehung noch, glaube ich, kann es jetzt nicht so ganz genau sagen, aber ich habe ungefähr noch 3 Jahre so weitergelebt. Und ich muss zur Ehre von dieser Frau gestehen, sie hat den Mut gehabt, die Beziehung dann zu beenden. Sie ist auch gläubig geworden. Und dann könnte man ja sagen, naja, dann passt doch alles, ja, dann. Nee, sie hat gemerkt, es ist doch nicht passend. Und sie hat dann den Mut gehabt zu sagen, es ist besser, wenn wir diese Beziehung beenden. Wir haben die im Gebet miteinander beendet. Wir haben wirklich bewusst einander losgelassen. Trotzdem war das sehr emotional. Ich musste sogar heulen. Ich habe nicht so oft in meinem Leben heulen müssen als Erwachsener. Aber das zeigt mir, wenn du schon körperlich enge Beziehung lebst, Zärtlichkeit, letztlich Intimität, dann ist das Auseinandergehen unwahrscheinlich schwierig. Ja. Ich werde da vielleicht noch kurz drauf eingehen, weil Intimität, körperliche Intimität, das ist ein gottgegebener Klebstoff. Ja, für die zwei. Man muss ihn nur zur rechten Zeit sozusagen einsetzen, dann bringt er Segen. Und ich habe schon erwähnt, Jesus ist wirklich gnädig und er vergibt. Und es war aber dann sehr wichtig, ich habe einige Jahre von dieser Frau und sie von mir in diesem Sinne Abstand gehalten. Wir haben uns regelmäßig gesehen, weil sie in dieselbe Gemeinde gegangen ist wie ich und wir haben das auch nicht ändern müssen. Wir konnten einander begegnen im Rahmen, wo alle dabei waren, im Gottesdienst und so weiter. Aber wir haben uns praktisch nicht mehr alleine privat getroffen. Das wäre wahrscheinlich sehr schnell schief gegangen. Ja. Ich für mich hatte dann eine Zeit, ich muss gestehen, in dieser Zeit, in der ich mit in dieser Beziehung noch gelebt habe, gläubig, habe ich mich auch noch zwischendurch auch noch in eine andere Frau verliebt. Ja. Ich war schon gläubig, gell? Also Ich erwähne das deswegen, weil ich weiß, allein dadurch, dass wir uns dem Herrn zuwenden und er sich uns, haben wir deswegen bei Weitem noch nicht Klarheit in allen Lebensbereichen. Ja, wir sind geprägt und leben unseren Stiefel weiter, bis der Heilige Geist uns irgendwann in den verschiedenen Bereichen zeigt, was sein Weg für uns ist, was der Weg des Heils ist, auch in Beziehungen und auch in vielen anderen Bereichen. Ja, diese andere Verliebtheitssache, die ist im Stacheldraht hängen geblieben, weil die Frau in der DDR gelebt hat. Das ging dann nicht weiter, obwohl ich sehr emotional verliebt war. Ja. Okay, ist so gewesen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber den Stacheldraht gab es dann tatsächlich damals. Als ich diese langjährige Beziehung dann, als wir die beendet hatten, war in mir schon das Verständnis und der Wunsch, irgendwie muss ich lernen, überhaupt zu sehen, zu wissen, wie Gott Beziehung will und auch, was ist die richtige Frau für mich. Und so ganz einfach war das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre gläubig. Ich habe nach guter Lehre gerungen, ich habe nach Ratgeber gerungen. Es gab's alles nicht so einfach, weil ich war einer der Ältesten in dieser ganzen Gemeinde mit meinen damals dann 21 Jahren. Ne? Mit 22 Jahren bin ich Pastor geworden, dort in dieser Gemeinschaft damals noch, letztlich hauptverantwortlich. Und insofern habe ich sehr viel do-it-yourself machen müssen. Und ich habe in der Bibel dann Stück für Stück auch entdeckt, habe mir Kassetten besorgt. Ja, die, wisst ihr noch, die mit dem Band hier, die so gelaufen sind in so einem Kassettenrekorder. Heute schon Museumsstücke. Und die erste Kassette überhaupt, das war jetzt nichts über Beziehung, aber das war evangelistische Predigt von Klaus Vollmer. Ich glaube, evangelischer Pfarrer, wenn ich mich nicht täusche, und Evangelist war er. Also wenn ich die 50 Mal gehört habe, ist bestimmt wenig gesagt. Ich hatte nichts anderes. Aber die war auch gut. Die war wirklich gut. Mir ist dann Sprüche 31. Ich weiß nicht, wer mich draufgebracht hat. Jedenfalls Sprüche 31 war für mich dann so das Hauptkapitel, um darüber zu beten, zu meditieren, in meinen Gedanken zu bewegen. Was ist eine Frau Gottes? Ja, dort wird vielleicht ein Ideal beschrieben, mag sein, aber diese Eigenschaften, die dort beschrieben sind, selbst wenn sie nicht im Idealen gelebt werden, sind doch sehr, sehr kostbar und sind viele Dinge dabei, auf die mein Augenmerk zunächst mal früher nie gefallen ist. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Diese Kriterien, die dort genannt sind, lasse auf dich wirken. Ich habe die, keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Jahre habe ich die in meinem Herzen, in meinen Gedanken bewegt. Ich habe während meines Studiums dann letztlich über 5 Jahre, Entschuldigung, sozusagen eine bewusste Beziehungspause eingehalten. Das war, also dass ich eine gewisse Zeit keine Beziehungen haben werde, das war mir irgendwie dann klar, weil ich sonst für mich selber keine Orientierung bekomme. Dass das dann 5 Jahre sind, keine Angst, das macht Gott nicht bei jedem. Bei mir war es halt so. Und gegen Ende meines Studiums habe ich dann die richtige Frau gesehen, obwohl sie mir schon 5 Jahre über den Weg gelaufen ist, vorher, aber da haben wir dann unsere Beziehung begonnen. Ich hatte damals einen Ratgeber, der war nicht, ich glaube, der ist halbes Jahr älter als ich oder irgendwie so. Wie gesagt, ich hatte nicht viel Auswahl und war aber froh, dass ich den hatte. Mit dem habe ich dann besprochen, ob Manuela die Richtige für mich ist. Habe ihn auch darum gebeten, dass er das vor Gott auch ins Gebet nimmt. Und so kam es dann letztlich, dass ich irgendwann sehr unromantisch, wie Manuela das letzte Mal erzählt hat, an ihre Tür geklopft habe und dann sie einfach gefragt habe, ob sie sich eine Beziehung im Blick auf Ehe, weniger wollte ich nicht, ja. Spielzeit war vorbei, war mir klar, wenn ich sie frage, dann frage ich, dass wir diese Beziehung anfangen, um, wenn wir einander dann auch so gut kennen, dann wirklich die Entscheidung Richtung Ehe gehen. Und es ist wertvoll, so einen Ratgeber zu haben, der muss auch nicht perfekt sein, aber es hilft dir, Gottes Willen besser zu erkennen. Gerade in dem Bereich von Beziehungen habe ich an mir das festgestellt, es dauert lange, bis wir Gottes Werte in unserem Leben haben. Wir sind da sehr, sehr stark von der Welt geprägt. Wir sind halt so aufgewachsen und du genauso. Und da können wir nichts dafür in diesem Sinne, aber wir können, wenn wir den Herrn kennen, uns auch hier umwandeln lassen, den neuen Menschen anziehen. Und die besten Entscheidungen in meinem Leben habe ich wirklich immer auch mit Ratgebern getroffen. Ich habe nicht alle meine Lebensentscheidungen mit Ratgebern getroffen, aber die besten habe ich tatsächlich mit Ratgebern getroffen. Und dass gute Ratgeber und Leute, die einen anleiten für die verschiedenen Lebensbereiche als Jünger Jesu, als Christ, sehr wertvoll sind, das sagt uns der Apostel Paulus in Titus 2,1. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren, ebenso die alten Frauen oder älteren Frauen in ihrer Haltung, dem Heiligen angemessen. Könnten wir die Fenster jetzt zumachen, einfach während der Predigt? Ich finde das enorm störend, muss ich sagen. Danke. Also die alten Frauen, nicht Sklavinnen von vielem Wein, sondern Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde und so weiter. Lest es einfach mal durch, Titus 2 ab Vers 1, eine Anleitung für alte Männer, für jüngere Männer ist dabei und es entspricht der Lehre, sagt Paulus. Ja, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Und ältere Frauen, ihr habt eine ganz wertvolle Berufung, jüngere Frauen zu lehren. Aber das ist nicht nur für Frauen. Ich bin überzeugt, genauso für Männer. Und ich habe mir so jemanden gesucht, ganz in der Nähe. Wie gesagt, er war kaum älter als ich. Und ich habe mir für ein paar Jahre auch jemanden gesucht, der hat 400 Kilometer von mir entfernt gewohnt. Und war nicht so einfach, diesen Kontakt zu leben. Aber ein-, zweimal im Jahr bin ich da hingefahren, um mit ihm dort ein, zwei Tage zu sein und auszutauschen. Er hat selber eine Gemeinde aufgebaut, große Gemeinde, die heute in Linz ist. Ja, Ratgeber zu haben, die einem helfen, die einem vielleicht nahestehen, auch räumlich nahestehen, die einen anleiten, den Weg Gottes zu gehen. Das ist sehr wertvoll. Jetzt möchte ich noch einige Aspekte, auch biblische Aspekte, durchgehen. Wir sind dazu berufen, von Gott her einen Bund zu schließen, wenn wir eine Beziehung für immer eingehen. Das ist Gottes Perspektive, dass wir einen Bund schließen. Ja, ein Versprechen einander geben, die Treue einander zu halten. Es gibt sicher viele Aspekte, warum Gott es so gemacht hat, aber es ist doch ganz klar, ich kann mich jemand ganz anvertrauen, wenn ich weiß, der hält immer zu mir. Wenn ich von vornherein schon immer im Hinterkopf haben muss, naja, wer weiß, geht er nach 3 Jahren, geht er nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, würdest du dein Konto mit ihm gemeinsam führen? Da wird es dann praktisch und konkret, ja? Du teilst dein Leben mit ziemlicher Sicherheit nur völlig mit jemandem, wo du weißt, der bleibt dir treu. Der nutzt dich nicht aus. Und das, denke ich, ist ein wichtiger, wesentlicher Gedanke, warum Gott den Bund der Ehe gestiftet hat. Und natürlich, heute heiraten die meisten Menschen nicht mehr, sie verstehen Ehe gar nicht mehr, das wird auch nicht mehr gelehrt. Das wird lächerlich gemacht in der Politik. Ich sag, nach meiner Einschätzung wird irgendwann die Ehe verboten werden. Also nicht der Sex verboten werden, verstehe mich nicht falsch, sondern die Ehe als ein offizieller rechtlicher Akt, das zu schließen, das wird irgendwann verboten werden. Die Auflösung der Ehe ist ein Ziel dieser Mainstream-Bewegung. Das könnt ihr teilweise aus politischen Programmen sogar schon ablesen. Aber das ist Gottes Weg und Perspektive. Das Wort Gottes spricht das erste Mal über Ehe gleich im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Eigentlich natürlich schon im ersten, klar, Gott schuf sie als Mann und Frau. Ja. Da auch Mann und Frau, da gibt es nichts anderes. Ja. Es gibt Mann und es gibt Frau. Was anderes gibt es nicht. Auch biologisch. Ich habe darüber ja schon in einer Predigt gesprochen. Gehe jetzt nicht weiter darauf ein, könnt euch gerne anhören, ist für die heutige Zeit wichtig. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 18 heißt es, und Gott, Jahwe, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, eigentlich eine Rettung machen. Ja? Also wir Männer sind gnadenlos verloren sozusagen, wenn wir diese Hilfe nicht bekommen, ja, die ihm entspricht. Außer du hast eine Berufung zum Alleinleben, ist auch ein Geschenk. Paulus sagt, es ist eine Gnade. Ja. Und Gott, Jahwe, machte aus Erde alle Tiere und so weiter. Und der Mensch sollte sie dann benennen, aber er hat nichts gefunden, was zu ihm passt. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und er brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, erster Schritt, und seiner Frau anhangen, zweiter Schritt. Dieses Anhangen, die meisten Bibelübersetzer übersetzen es mit anhängen oder der Frau anhängen. Die Gute Nachricht Bibel, die übersetzt es mit und er wird sich an seine Frau binden und sie werden ein Fleisch. Dritter Schritt. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Hier ist eine Reihenfolge, verlassen, des Elternhauses. Das ist ein inneres Verlassen. Oft ist auch gut, wenn es ein gewisses räumliches Verlassen ist. Ja. Dann anhangen. Und zwar die Aktion geht vom Mann aus. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Männer uns wirklich von Herzen entscheiden für diese Frau. Natürlich die Frau auch für diesen Mann. Aber hier ist eindeutig vom Mann gesprochen, der sich an seine Frau bindet. Ja, dieses Anhangen meint, dass die wählt er sich. Zu der gehört er jetzt. Für immer. Das ist Ehe. Ja. Dritter Schritt und sie leben dann als ein Fleisch. Und diese Reihenfolge ist einfach die göttliche Reihenfolge, die uns gut tut, die zu unserem Heil ist, die für gute Ehe guter Start ist. Und die Wahl des Ehepartners soll im Herrn geschehen, heißt es auch in der Heiligen Schrift. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 39, da schreibt Paulus in dem ganzen 7. Kapitel auch viel über Ehe, Jungfrauen und so weiter. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn der Mann stirbt, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Das ist natürlich eine Vorgabe des Apostels Paulus, die generell gilt. Also das gilt jetzt nicht nur, wenn jemand verwitwet ist, der soll dann im Herrn heiraten, sondern grundsätzlich, wir sollen einfach im Herrn heiraten. Ja, das kann man schon übertragen. Wenn wir frei sind und jetzt als Gläubige die Wahl haben, dann sollen wir im Herrn heiraten. Was heißt es, im Herrn heiraten? Was meinst du? Was heißt es, im Herrn zu heiraten? In 2. Korinther 6, Vers 14 spricht Paulus sehr generell. Es bezieht sich jetzt nicht speziell auf die Ehe, sondern auf unser ganzes Leben als Christen. Da sagt er, geht nicht unter ein fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Also letztlich ist da der Satan gemeint. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich persönlich verstehe das schon so, dass wir, wenn wir die Freiheit haben und das Verständnis haben, einen gläubigen Ehepartner suchen. Und ich glaube, dass das zu unserem Besten ist. Wenn ich es dann ganz praktisch ummünze, wenn ich jemand habe, der mit mir, dem Herrn, nachfolgt, wir können miteinander eben über unser Lebensziel reden. Wir können sie im Herrn miteinander besprechen, gestalten. Und wir haben gemeinsam ein Ziel. Wir wollen letztlich den Herrn ehren durch unser Leben. Wir wollen miteinander das ewige Leben erreichen und wollen uns einander darin dienen. Wir können miteinander beten, füreinander beten, für Anliegen beten. Wir möchten unser Vermögen, dass es letztlich dem Herrn dient. Wir geben von unserem Geld etwas in die Gemeinde des Herrn. Wir haben unsere Kinder von klein auf im Herrn erzogen, so gut wir es wussten und konnten. Ja, wir haben sie jeden Abend mit dem Segen des Herrn ins Bett gebracht. Wir haben für sie gebetet, die Hände aufgelegt. Wir haben Schabbat miteinander gefeiert. kannst du das alles machen, wenn du einen Partner hast, den das nicht tangiert, den das nicht interessiert, der das gar nicht aus seinem Herzen versteht oder sagt, warum soll ich am Sonntag früh aufstehen? Das fällt mir nicht im Traum ein. Muss man dann akzeptieren, muss man verstehen. Du musst deinen Weg dann alleine gehen und du musst ihn nicht nur alleine gehen, du musst ihn oft auch gegen Widerstände gehen. Und ich habe das auch in unserer früheren Gemeinde, ich habe so viel Gutes und Schönes an Partnerschaften erleben dürfen, aber auch viel Leid. Es ist natürlich eine andere Situation, wenn du verheiratet bist und wirst gläubig. Paulus sagt ganz klar, wenn dein Partner bei dir bleiben will, dann trenn dich nicht. Du heiligst den anderen. Aber wenn du frei bist und wählst dir jemand anders, ich glaube nicht, dass das wirklich dann ein segensreicher Weg ist. Ich sage nicht, dass du deswegen dem Herrn nicht mehr gehörst, dass du nicht mehr zur Gemeinde gehörst. Natürlich gehörst du dem Herrn und gehörst du zur Gemeinde, aber du wirst dir durch diese Wahl das Leben nicht erleichtern, mit dem Herrn weiterzugehen. Das ist in so vielen praktischen Dingen dann einfach nicht möglich. Eine letzte Bibelstelle, die ich mit euch noch durchgehen möchte, beziehungsweise nein, eine habe ich noch vorher. Lest mit Manuela gerade so früh immer ein bisschen, sind wir gerade bei Josua gelandet. Buch Josua. Und Josua sagt, holt die Oberhäupter zusammen und so alle, letztlich er gibt dem Volk Israel durch diese Oberhäupter und Ältesten und so weiter noch einmal letzte Wegweisung. Er sagt, ich werde bald sterben, ich bin alt und so weiter und so fort. Und sagt ihnen dann unter anderem, und um eures Lebens willen achtet sorgsam darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Spricht viel und denn wenn ihr euch abwendet und festhaltet am Rest dieser Nationen, die unter euch noch leben, obwohl er das Gebiet schon aufgeteilt hat, alles, aber manche haben sie noch nicht besiegt, an diesen, die übrig geblieben sind bei euch und euch mit ihnen verschwägert und euch mit ihnen vermengt und sie sich mit euch vermischen, könnt ihr sicher sein, dass der Herr, euer Gott, diese Nationen nicht mehr vor euch vertreiben wird. Dann werden sie euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick, zur Geißel an euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr verdilgt seid von diesem guten Boden, den der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Also, das ist etwas, was Josua hier wiederholt. Es findet sich an anderen Stellen in der Heiligen Schrift auch ganz klar, dass sie sich mit den anderen Völkern nicht vermischen sollen, und zwar nicht, weil es andere Völker sind, sondern die Erklärung ist immer und die Begründung ist immer, dass Gott sagt, weil die anderen Göttern dienen. Und wenn du dich mit ihnen vermischt, dann wirst du auch dahin gezogen. Und dann fängst du auch an, diese Götter, dich vor ihnen niederzuwerfen, diese Werte zu leben. Und das ist Gott eben ein Gräuel. Und deswegen sagt er, tut das bloß nicht. Ja. Eine Bibelstelle aus der Heiligen Schrift noch über Josef und Maria. Wir kennen diese Begebenheit sehr gut aus der Weihnachtsgeschichte. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, Vers 18 oder ab 18. Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet. Aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Und so weiter. Diese Stelle ist in fast allen deutschen Bibelübersetzungen übersetzt, sie war verlobt. Aber das leitet uns auf unser Verständnis von Verlobung. Und das hat mit dem, was hier gemeint ist, wie die verbunden waren, nichts zu tun. Was hier steht ist, Maria und Josef hatten wahrscheinlich in Zusammenwirken mit ihren Eltern, sogar sehr wahrscheinlich, weil es damals auch einfach so der Fall war, so wie ich es euch das letzte Mal von den orthodoxen Juden und ultraorthodoxen Juden beschrieben hatte. Ja. Aber die beiden waren rechtsgültig verheiratet. Die haben schon einen Ehevertrag unterschrieben. Das muss man einfach verstehen und wissen, um die gesamte Beziehung, in die Gott hineinwirkt, um seinen Sohn in Maria hineinzugeben, damit er von ihr geboren wird, richtig zu verstehen. Aber es ist auch für uns ein Vorbild. Die beiden waren wie, sage ich mal, in der Regel alle Ehepaare zu ihrer Zeit und wie viele Jahrhunderte auch vorher und nachher, es war nichts Ungewöhnliches, die waren richtig verheiratet. Und dann heißt es aber, der Josef, sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Das heißt, die haben noch nicht zusammengelebt, die haben auch keine Zärtlichkeiten gehabt, die haben keinen Sex miteinander gehabt, die haben kein gemeinsames Bett. Und versteht ihr, die waren unter der Autorität ihrer Eltern weiterhin und haben die Ehe rechtlich schon geschlossen. Und irgendwann wurde dann sozusagen die große Hochzeitsfeier gemacht und er hat seine Braut abgeholt von zu Hause und dann wurde richtig gefeiert und dann gab es auch die Hochzeitsnacht und die Ehe wurde vollzogen. Die beiden sind für uns ein gutes Vorbild, aber nicht, die waren kein Einzelfall, sondern das war das Normale, wie es hier beschrieben ist. Und dass der Josef sich stillschweigend von ihr trennen wollte, einfach als er festgestellt hat, dass sie schwanger ist, normalerweise hätte er sie vor Gericht bringen können. Warum? Ja, weil sie eben rechtlich verheiratet war. Ja? Ganz logisch. Ja? Und da kann man nicht dann plötzlich mit jemand anderem, ja. Und er wollte das aber auf seine Kappe nehmen und hat gesagt, ja gut, dann trenne ich mich heimlich von ihr. Dann denken die anderen Leute, das Baby ist von mir und ich habe mich davon gemacht. Ja? Das war der Gedankengang des Josef und die Heilige Schrift sagt, das war eigentlich großmütig von ihm gedacht. Aber dann hat Gott selber zu ihm gesprochen durch den Heiligen Geist und hat ihn aufgeklärt, was eigentlich Sache ist, was er ja nicht ahnen konnte. Ich denke, man kann das vielleicht, wenn man es überhaupt vergleichen, wenn du heute zum Standesamt gehen würdest und heiratest rechtlich, ziehst aber nicht zusammen, hast keine Intimität, ihr seid noch völlig getrennte Haushalte, und irgendwann sagt ihr dann, jetzt hole ich meine Braut ab und jetzt wird richtig gefeiert und die Hochzeitnacht wird vollzogen, die Ehe. Ja, so ist das. Aber die beiden sind uns ein Vorbild und die beiden, die waren wirklich schon verheiratet. Und ich finde es ein schönes Beispiel. Und es ist eben eins, das war mir wichtig, weil es oft falsch verstanden wird. Da wird oft die tollsten Geschichten daraus erzählt, ja, dass der arme Jesus auch noch das Schicksal, der, ja, dass seine Eltern waren nicht verheiratet, ne? Dann ist noch eine gute Rechtfertigung, dass wir heute auch so leben, ja, und so weiter. Das stimmt einfach nicht, steht nicht hier. Ja. Ich glaube, auch Gott hätte seinen Sohn nicht in eine Beziehung gegeben, die nicht seinem Willen entspricht. Das ist meine feste Überzeugung. Steht jetzt nicht da extra, dass Gott es so erklärt nochmal, aber Gott hat so gemacht, dass es seinem Willen entspricht. Ja. Und die beiden waren dann, nachdem Jesus geboren worden war, haben sie die Ehe vollzogen und waren ein ganz normales Ehepaar und haben auch noch mehrere Kinder gehabt, Söhne und Töchter, schreibt uns die Heilige Schrift ganz klar. Ja, muss man auch klar sagen, dass die katholische Kirche das bis heute anders lehrt, ist mir völlig unverständlich. Ich muss das einfach, das liegt mir am Herzen, das so zu sagen. Ja, da liest man die Heilige Schrift und es steht so eindeutig drin und man lehrt was anderes. Ja, das geht einfach nicht. Das ist ein Hinbiegen der Dinge. Ja, wenn der Schnee schwarz sein muss, dann ist er eben schwarz. Ja. Okay, aber für uns ein gutes Vorbild. Und ich möchte zum Abschluss euch auch noch einladen dazu, ja, einfach das für dich selber nochmal durchzubewegen. Und dass du, wenn du vor dieser Wahl stehst, mag ja Ältere geben, aber auf jeden Fall die Jungen, dass du für dich selber das schriftlich machst. Dass du mit dem Herrn sagst, ich werde deinen Weg gehen und lehre mich deinen Weg bei der Wahl des Ehepartners. Gott gibt uns seine Wegweisung, damit es uns auch in der Ehe gut geht. Damit einfach Stück für Stück wir uns von Anfang an gut entwickeln können, auch in der Ehe. Und dann möchte ich mit euch einfach noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort, auch mir ganz persönlich, in deine Gnade begegnet bist, dass du mir geholfen hast, deinen Weg Stück für Stück zu erkennen, den neuen Menschen auch darin anzuziehen, in diesem Lebensbereich, der so wichtig ist. Danke, dass du es tust, weil du willst, dass wir einfach in die Ehe schon gut hineinstarten, dass wir verstehen, dass du Ehe gegründet hast, dass du willst, dass Mann und Frau in einem Bund leben miteinander, damit sie sich einfach ja, einander völlig hingeben können, einander beschenken können, ohne Angst. Du bist der Erfinder, der Schöpfer von Mann und Frau und auch von ihrem Zusammenleben. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen, der das gehört hat, der es hört, dass du in deiner Gnade, in deiner Güte ihn lehrst, mit dir deinen Weg zu gehen, zu wissen, dass du gut bist, dich zu vertrauen, dass du für jeden auch den richtigen Ehepartner hast. Amen.